Apostelgeschichte, Kapitel 20. Heute feiern wir Pfingsten, das Fest, wo der Heilige Geist gekommen ist auf die Jünger, wo der Herr seinen Heiligen Geist ausgegossen hat auf seine Gemeinde. Und wir haben das letzte Woche studiert, wie wir als Christen drei Arten der Beziehungen haben können zu der Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eine Person des dreieinigen Gottes. Und der Heilige Geist ist bei uns, bevor wir Jesus in unser Herz einladen und zieht uns zu Jesus, will uns zu Gott bringen, überführt uns. Dann, wenn wir unser Herz öffnen für Jesus und ihn einladen, in unser Herz zu kommen, dann kommt der Heilige Geist in uns und er nimmt in uns Wohnung, beginnt uns zu verändern, beginnt neues Leben in uns. Wir werden von Neuem geboren aus dem Geist Gottes. Johannes Evangelium Kapitel 3. Und dann hat Jesus gesagt, ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Apostelgeschichte 1,8 hat er das gesagt. Diese Zurüstung und diese Erfahrung der Kräftigung, der Stärkung durch den Heiligen Geist. Verschiedene Arten der Beziehung zu dieser Person des Heiligen Geistes. Wir können verschiedene Arten von Beziehungen haben zu Menschen. Ich kann neben jemandem sitzen, den ich nicht kenne. Das ist eine Art der Beziehung. Oder ich kann verheiratet sein, verliebt sein in diese Person. Eine zweite, tiefere Art. Oder die Person kann den Arm um meinen Rücken legen und kann ein bisschen anschieben. Dritte Art der Beziehung. Da gibt es drei verschiedene Arten der Beziehungen zum Heiligen Geist. Und wir brauchen das, diese Zurüstung, diese Kraft. Wir können nicht aus eigener Kraft, aus eigener Stärke unser christliches Leben leben. Wir brauchen das, dass Gott in unserem Herzen wirkt und dass er uns stärkt. Und es ist sehr schön, dass wir die Apostelgeschichte studieren. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie der Heilige Geist praktisch gewirkt hat durch die ersten Jünger. Wie sie gelebt haben aus dieser Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen auch, was Gott tun kann durch einen einzigen Menschen, der ihm völlig hingegeben ist. Wir denken an den Paulus. In wenigen Jahren hat er, oder der Herr durch ihn, sollten wir sagen, die ganze, oder fast die ganze damalige Welt erreicht. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann, durch einen Menschen, der ihm völlig hingegeben ist. Und die Jünger hier in der Apostelgeschichte sind wirklich unser Vorbild im Glauben. Vers 1. Letzte Woche, Kapitel 19, hat aufgehört mit dem großen Tumult in Ephesus, wo die Souvenirhändler rebelliert haben, weil sie kein Geschäft mehr gehabt haben, weil die Leute sich alle zu Jesus bekehrt haben. In Vers 1, nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Er ist von der Küste Kleinasiens, von Ephesus nach Nordgriechenland hinübergegangen, nach Mazedonien. Da war die Gemeinde von Philippi, von Thessalonich und von Beröa. Wir haben das studiert. Und Paulus sammelt da Geld für die Geschwister in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem ist arm geworden. Sie haben zuerst alle Güter geteilt, damit die Juden, die sich damals zu Pfingsten bekehrt haben, dort bleiben können, sie Gemeinschaft haben können, mit den Aposteln gelehrt werden können. Aber sie sind dann recht arm geworden und so geht der Paulus herum durch die heidnischen Gemeinden und sammelt für diese Muttergemeinde in Jerusalem. Vers 2, als aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und als er sich 3 Monate aufgehalten hatte, wurde, als er nach Syrien abhauen wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn unternommen. Geht weiter von Nordgriechenland nach Südgriechenland, das ist die Gemeinde von Korinth. Und von dort hat er den Brief an die Römer geschrieben, an die Gemeinde in Rom. Als er sich 3 Monate aufgehalten hatte, wurde, als er nach Syrien abhauen wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn unternommen. Da entschloss er sich, durch Mazedonien zurückzukehren, also wieder über Land, über Nordgriechenland. Es begleitete ihn aber bis nach Asien Sopater, des Pyrrhuson, ein Beräer, von den Thessalonikern, aber Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus und Tychicus und Trophimus aus Asien. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen, nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Diese Männer, die wir hier sehen, sind wahrscheinlich Abgesandte von den Gemeinden. Sie haben eine Sammlung eingehoben für die Heiligen in Jerusalem und diese Männer haben den Paulus begleitet, um diese Sammlung nach Jerusalem zu bringen. Wir sehen auch, dass der Paulus ein Team hatte. Der Herr hat den Paulus machtvoll verwendet, aber es war nicht Paulus allein. Paulus hatte ein Team um sich. Er erwähnt immer wieder seine Mitarbeiter. Und auch wir brauchen das. Wir sind keine Einzelkämpfer als Christen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen das, dass wir einander ermutigen, ermahnen manchmal, dass wir verantwortlich sind voreinander, dass wir füreinander beten können. Vers 6, wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Wir sehen hier, dass der Lukas sich wieder anschließt dieser Reisegesellschaft. Wir sehen, es wechselt hier wieder zu wir segelten ab. Lukas hat wahrscheinlich die Gemeinde in Philippi betreut und geleitet, die letzten 5 bis 6 Jahre. Und als jetzt Paulus auf der 3. Missionsreise wieder zurückreist, geht er mit ihm, Dr. Lukas, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und nach dem Fest der ungesäuerten Brote, nach dem Passafest, das ist im April, segeln sie hinüber nach Troas. Interessant auch hier, sie brauchen 5 Tage, um nach Troas zu kommen. Im Kapitel 16 haben wir gesehen, dass sie für dieselbe Strecke andere Richtung nur 2 Tage benötigt haben. So haben sie diesmal wahrscheinlich den Wind gegen sich. Schwierigere Umstände. Und so ist es auch in unserem Leben. Manchmal segeln wir glatt dahin und es geht alles locker. Aber manchmal ist der Wind gegen uns und es ist schwieriger. Aber beides ist ein Segen vom Herrn. Das heißt nicht unbedingt, nur weil es schwierig ist zurzeit in unserem Leben, das ist nicht der Wille des Herrn. Oft verwendet gerade der Herr diese schwierigen Zeiten. Und wenn wir dann zurückschauen, sagen wir, das war eine Zeit, wo ich dem Herrn näher gekommen ist. Das war eine Zeit, wo ich geistlich gewachsen bin. Römerbrief 8,28 sagt uns das, dass uns alle Dinge zum Guten dienen. Denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott verwendet auch die schwierigen Zeiten in unserem Leben. Der Herr liebt dich und der Herr wird nicht mehr zulassen, als wir ertragen können. Aber er wird zulassen, dass Stürme in unser Leben kommen, weil er möchte, dass wir wachsen, dass wir stark werden, geistlich. Wir sind jetzt also in Troas, das ist wahrscheinlich die Heimatstadt von Dr. Lukas. Und im Vers 7, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis nach Mitternacht. Ich mag das, der Paulus war auch einer, der lang gepredigt hat. Ich sage es manchmal, ich rede lang. Seid froh, dass ich nicht der Paulus bin. Vers 8, es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Ein junger Mann aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde vom tiefen Schlaf überwältigt. Während Paulus noch weiter redete und vom Schlaf überwältigt, fiel er vom 3. Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Deswegen treffen wir uns im Untergeschoss hier, dass nichts passieren kann. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn und ihn umfassend sagte er, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Dürfen wir zu streng sein mit dem Eutychus. Sie hatten viele Fackeln, die Lichter, von denen hier die Rede sind, das waren Fackeln, der Raum war wahrscheinlich verraucht. Und der Sonntag war ein Arbeitstag damals. War wahrscheinlich den ganzen Tag am Feld draußen und am Abend haben sie sich versammelt und Paulus redet bis nach Mitternacht. Und so fällt er hinunter und ist tot. In Vers 10 ging Paulus hinab, warf sich über ihn und fasste und sagte, er macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Paulus sagt, fangt dann an zu heulen und zu trauern. Und wir wissen, wenn die Juden trauern, dann ist es laut. Paulus will die Bibelstunde weitermachen. Und er wirft sich über ihn und weckt diesen, oder Gott weckt durch den Paulus diesen Mann, diesen jungen Mann wieder von den Toten auf. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er so ab. Weil Paulus ist noch immer nicht fertig, er redet weiter bis zum Anbruch des Tages. Ich finde es auch immer wieder interessant, wie natürlich das Übernatürliche ist für die ersten Jünger. Die waren nicht verwundert, da ist jemand von den Toten auferweckt worden. Ja. Wenn das bei uns passieren würde, ich weiß nicht, ob wir einfach hochgehen würden und weiter die Bibelstunde halten würden. Aber für die Jünger war das ganz normal, dass Gott wirkt, dass Gott lebendig ist, dass Gott eingreift. Und Gott ist lebendig, wir erleben das auch immer wieder. Es gibt eigentlich nichts Übernatürliches. Für Gott ist das Übernatürliche ganz natürlich. Er hat die Welt geschaffen und er ist aktiv in seiner Schöpfung. Er greift ein. Vers 11. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen hatte, haben wir schon gelesen, und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er ab. So, sie brachten aber den Knaben Leben und wurden nicht wenig getröstet. Vers 13. Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren ab nach Assos und wollten dort den Paulus aufnehmen, denn so hatte er es angeordnet, da er selbst zu Fuß gehen wollte. Wenn ihr euch das auf der Karte anschaut, ist der Paulus über diesen kleinen Landzipfel, der davor steht, ist er zu Fuß gegangen. Das ist eine gute Sache, eine tolle Art, Zeit mit Gott zu verbringen. Einfach mit Gott spazieren zu gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin manchmal müde, wenn ich im Zimmer sitze, Zeit mit Gott verbringen will, beten will, wäre ich schläfrig. Es ist oft ganz toll, rauszugehen und spazieren zu gehen und dann mit dem Herrn zu reden. Ich mache das gern. Und wir brauchen diese Zeiten, diese privaten Zeiten mit Gott, wo wir mit ihm sprechen, wo er zu uns sprechen kann. Diese persönlichen, intimen Zeiten mit ihm. Der Paulus wusste, dass Schwierigkeiten vor ihm lagen in Jerusalem. Und er wollte Dinge durchsprechen mit Gott, wollte Dinge durchdenken und hat sich Zeit genommen mit ihm. Und das ist sehr gut, wenn wir vor schwierigen Situationen oder Versuchungen, wir wissen, der Tag wird schwer werden, wenn wir da vorher zu Gott kommen und diese Situationen vor ihn bringen. Und dann, wenn diese Versuchung oder diese Schwierigkeit kommt, dann gehen wir vorbereitet hinein. Und werden wir nicht überrascht, sind wir gestärkt in dieser Situation. Jesus hat zu den Jüngern im Garten Gethsemane gesagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, hat er gesagt. Und wir müssen uns auf Versuchungen vorbereiten, solange der Geist noch willig ist. Und den Kampf im Geist kämpfen. Und dann, wenn ich in diese Situation komme, die eine Versuchung für mich ist, dann ist es eigentlich gar keine Versuchung mehr. Weil ich im Geist schon überwunden habe. Ich denke, wir erliegen oft in Versuchungen, weil wir einfach die Dinge an uns herankommen lassen. Und sagen, naja, ich gehe mit der Situation um, wenn sie schon da ist. Aber Jesus sagt, dann ist das Fleisch schwach. Unsere sündige Natur. Und dann fallen wir oft. Sieg in Versuchung kommt, wenn ich vorbereitet hineingehe. In der Kraft des Heiligen Geistes, wenn ich gebetet habe, wenn ich zugerüstet bin. Jesus hat es getan. Als er im Garten Gethsemane war, hat er dort gerungen. Mit dem Vater. Hat gerungen, mein Wille oder dein Wille, Vater. Und das ist wirklich, was Versuchung letztendlich ist. Es geht immer darum, Gottes Wille oder mein Wille. Wem gebe ich nach? Welchen Weg gehe ich? Und Jesus hat dort im Garten im Geist gekämpft, hat es durchgerungen und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann, als diese Schar gekommen ist, ihn gefangen nehmen wollte, war es keine Versuchung mehr für ihn. Und er hat gesagt, hier bin ich. Holt mich. Bei Petrus war es anders. Jesus hat zu ihm gesagt, wacht mit mir und betet. Petrus hat gepennt. Und als er in die Situation gekommen ist, hat er das Schwert gezogen und hat im Fleisch reagiert. Er war nicht vorbereitet, hat mit dem Schwert reingehauen. Wollte für sein Ideal kämpfen und nicht sich dem Willen Gottes hingeben, der einen anderen Plan hat. Deswegen ist es gut für uns, wenn wir wissen, dass wir mit einer schwierigen Situation konfrontiert sein werden, dass wir vorher zum Herrn kommen. Wenn du weißt, du musst morgen mit dem Chef reden, der so ein Muffel ist. Oder wenn du weißt, du musst mit deinem Ehepartner über ein sensibles Thema sprechen, dann bet vorher, damit du in Liebe begegnen kannst, im Heiligen Geist. Oder du weißt, du wirst dieser Kollegin begegnen, die immer nur so dürftig bekleidet ist. Oder du musst im Supermarkt durch die Süßwarenabteilung hindurchgehen. Was immer eine Versuchung für dich ist. Vorher zu Gott, solange der Geist willig ist. Und sprich die Sachen, kämpf die Sachen mit ihm durch. Lass dich stärken von ihm. Vers 14. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn auf und kamen nach Mytilene. Und als wir von da abgesegelt waren, langten wir am folgenden Tag Chios gegenüber an. Am anderen Tag aber legten wir in Samos an und kamen am folgenden nach Milet. Denn Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit er nicht veranlasst würde, in Asien Zeit zu versäumen. Denn er eilte, um, wenn es möglich wäre, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Wir lesen hier, und im Vers 3 oben lesen wir, dass der Paulus sich entschlossen hat, eine Sache zu tun. Wir haben, als wir die Kapitel 15 und 16 durchgenommen haben, haben wir darüber gesprochen, wie Gott uns führt, wie Gott zu uns spricht. Aber wir sind auch keine Marionetten. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Und er gibt uns oft Wahlmöglichkeiten. Er gibt uns die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und hier entscheidet sich der Paulus, vorbeizusegeln, an Ephesus weiterzugehen. Wir müssen dann immer übergeistig sein, sondern wir dürfen unseren Verstand gebrauchen und einfach das tun, was offensichtlich ist, was richtig ist. Gott führt uns, er spricht zu uns, aber wir sind auch beteiligt, wir dürfen auch entscheiden. Wir dürfen auch mit ihm gemeinsam wirken. Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und er rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Wir werden jetzt die letzten paar Verse bis zum Ende des 20. Kapitels, wir machen nicht alle heute, keine Angst, ich mache es heute nicht wieder Paulus ausnahmsweise, wir hören vor Mitternacht auf. Wir werden jetzt die tollste Pastorenkonferenz sehen, die je gehalten wurde, wo Paulus diesen Ältesten, diesen Leitern in Ephesus das mitgibt, seine letzten Anweisungen, seine letzten Ermahnungen für den Dienst. Paulus geht auf das Ende seines Lebens zu und er weiß das. Geht auf das Ende seines Dienstes zu. Und Paulus lehrt diese Männer, was es heißt, ein Diener des Herrn zu sein. Und wir alle, die wir an Jesus glauben, sind in seinem Dienst. Manche Leute reden von dem vollzeitlichen Dienst. Das ist ein falsches Wort eigentlich. Ein Wort, was wir gar nicht gebrauchen sollten. Das impliziert, dass es so etwas wie einen halbzeitlichen Dienst gibt oder einen teilzeitlichen. Aber das gibt es nicht. Wir sind alle im vollzeitlichen Dienst für den Herrn. Es gibt nur verschiedene Berufungen. Unser Leben ist nur zweigeteilt. Die Bibel sagt uns, was immer du tust, tust den Herrn. Alles, was wir tun, ist unser Gottesdienst. Ich kann für den Herrn in den Computer reinhacken. Oder für den Herrn studieren. Oder für den Herrn, was denn, eine Maschine zusammenbauen. Oder Kranke pflegen. Oder was immer. Wir können alles für den Herrn tun. Es gibt keine Zweiteilung in der Welt, wo, also Sonntag sehe ich in die Gemeinde, das ist der Herr, das ist das Geistliche. Und den Rest meines Lebens verbringe ich in der Welt, das ist säkulär, das hat dann mit dem Ganzen nichts zu tun. Na, unser Leben ist ein Ganzes und wir sind alle im vollzeitlichen Dienst. Jeden Tag können wir dem Herrn dienen. Jesus hat gesagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr Frucht bringt. Frucht, die bleibt. In Johannes 15 hat er das gesagt. Und so ist jeder von euch, der den Herrn kennt, ist im Dienst. Ist im Dienst für den Herrn. Die einzige Frage, die wir uns stellen können, ist, wie treu bin ich in dem Dienst, den der Herr mir schon gegeben hat? Fragst vielleicht, okay, was ist mein Dienst? Ich würde sagen, fang mal dort an, wo du stehst. Mach das, was du gerade tust für den Herrn und mit dem Herrn. Und dann sei offen für das, was er dir zeigt. Und es ist wichtig, wie wir hier leben. Dass wie wir hier leben in diesen letzten paar Jahren, die uns noch gegönnt sind, diese kurze Zeit, das wird die nächsten hunderte Trillionen von Jahren in der Ewigkeit beeinflussen. Und wir dürfen das nicht vergessen. Wir müssen diese Perspektive haben. Wir müssen das sehen, dass das Leben kurz ist. Und ich verrate euch ein Geheimnis, ihr alle werdet alt. Schaut euch in den Spiegel. Ich werde 30 heuer, ich habe schon die Midlife-Crisis. Aber es ist die Wahrheit, wir sind nur sehr kurze Zeit hier auf der Erde. Wir alle werden ewig leben, aber das, wie wir hier leben, wird das ewige Leben beeinflussen, den Rest der Ewigkeit. Habt ihr gewusst, das Einzige, was weiter wächst, in unser Körper, ja, in den frühen 20er Jahren etwa, fängt jeder Teil unseres Körpers an abzubauen. Jeder Körperteil fängt an zu schrumpfen. Habt ihr das gewusst? Außer zwei Dingen. Und das ist unsere Nase und unsere Ohren. Die werden weiter wachsen bis zu dem Tag, an dem wir sterben. Die Zeit ist kurz. Wir müssen dieses große Bild im Auge behalten. Hilft manchmal, einen Schritt zurück zu machen und das große Bild anzusehen. Und das ist, wir leben nicht lange und wir werden bald im Himmel sein. Und im Himmel wird es egal sein, ob ich das nächstgrößere Auto bekommen habe oder wo ich auf Urlaub war oder ob ich den nächsten Karrieresprung geschafft habe. Das wird nicht wichtig sein im Himmel. Das Einzige, was dort zählen wird, ist, was hast du für Jesus getan? Das ist das Einzige, was zählen wird. Und der Herr, helfe uns, dass wir unser Leben nicht verschwenden. Mit unseren Spielereien oder Statussymbolen oder Hobbys. Nicht, dass die Dinge schlecht sind. Aber wir wollen unser Leben nicht darauf ausrichten. Auf dieses Zeug, was alles verbrennen wird. Die Bibel sagt, es wird vergehen mit einem. All unser Zeug verbrannt. Wir können nichts mitnehmen. Es gibt diese Geschichte von einem Schiffbrüchigen, der auf einer Insel gestrandet ist und die Eingeborenen dort haben ihn freundlich aufgenommen und haben ihn zu ihrem König gemacht. Und der König, der hatte alle Macht und es war super, er hat alles bekommen und es war toll, er hat das Leben genossen, bis sie ihm eines Tages erzählt haben, wie es die Tradition bei ihnen ist. Und sie haben ihm gezeigt, da draußen vor dieser größeren Insel war noch eine kleine Insel und die war ganz karg, nur so eine Felseninsel. Und das Gesetz war, du durftest nur ein Jahr lang König sein. Und dann wurdest du verbannt auf diese karge Insel daraus. Aber der Mann war nicht blöd, der war klug. Der hat sich gedacht, ich bin König, die Leute müssen alles tun, was ich sage. Und er hat begonnen dort, eine Stadt anzulegen auf dieser kleinen Felseninsel. Und er hat begonnen, Vorratshäuser zu bauen und Vorräte anzuhäufen, dass er dort überleben kann, wenn er auf diese Insel kommt. Genauso ist es mit unserem Leben hier. Wir können nichts mitnehmen, aber wir können die Dinge vorausschicken. Jesus hat gesagt, wir können Schätze im Himmel sammeln, dass wir mit Reichtum dort ankommen. Ich glaube, vor 2 Wochen haben wir das kurz angesprochen, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Und das ist eine Tatsache. Wir werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. 2. Korinther 5,10 heißt es, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat. Also unsere Werke werden geprüft werden, wenn wir vor Jesus stehen. Als Christen. Ich rede jetzt von den Christen. Wir werden belohnt werden für unsere Werke. Es geht dort um Erlösung für uns. Wir sind erlöst durch das, was Jesus für uns getan hat. Vor dem Richterstuhl Christi werden die stehen, die Jesus vertraut haben. Alle anderen werden vor dem großen weißen Thron in der Offenbarung 20 stehen. Und da wird es um Erlösung gehen oder Nicht-Erlösung. Und die werden nach ihren Taten gerichtet werden und wenn nicht im Buch steht, wird in den Feuersee geworfen werden. Und aus eigenen Taten schaffen wir es nicht, uns selbst zu retten. Erlösung hat nichts mit dem zu tun, was wir tun oder welche Werke wir tun, sondern mit dem, was wir glauben oder auf wen wir vertrauen. Epheser 2, 8 und 9 sagt uns, dass wir gerettet sind aus Gnade, aus Glauben. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Also die einzige Frage, wenn es um Errettung geht, um Beziehung mit Gott, um ewiges Leben, ist, hast du auf Jesus vertraut? Auf wen hast du vertraut? Auf Jesus allein oder auf irgendwas anderes? Auf deine guten Taten oder auf deine religiösen Praktiken? Manche Leute versuchen sich in den Himmel zu meditieren. Manche Leute versuchen sich, weiß nicht, durch Kirchengang den Himmel zu verdienen. Das hat alles nichts damit zu tun. Matthäus 7, 23 sagt Jesus, dass viele kommen werden und sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Wunderwerke getan? Sagen die richtigen Dinge, nennen ihn Herr. Haben Dinge getan in seinem Namen und Jesus sagt, weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Es geht nicht um das, was wir tun. Es geht nicht um Aktivität, es geht um Beziehung. Christentum ist Beziehung mit dem lebendigen Gott. Darum geht es. Unsere Erlösung beruht auf dem, was Jesus für uns getan hat und nicht, was wir tun. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt, das, was er getan hat, für unsere, meine vergangenen Sünden, meine gegenwärtigen Sünden und meine zukünftigen. Für alle Sünden hat Jesus bezahlt. Ja. Den Preis bezahlt für meine Schuld. Und wenn ich das im Glauben für mich persönlich annehme, dann werde ich von neuem geboren, sagt uns die Bibel. Und der Geist Gottes kommt in mich. Und ich habe Vergebung und ich kann Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Gemeinschaft mit dem Vater und in Beziehung mit Gott leben und diese Beziehung genießen. Und dann aus dieser Beziehung mit Gott hinaus, da fließen dann unsere Werke und unsere Frucht. Also wenn wir als Christen vor Jesus stehen, geht es halt um unsere Errettung. Als wir, die wir Jesus vertrauen. Das hat Jesus gemacht. Dafür hat Jesus gesorgt. Wenn ich vor dem Vater stehe, sagt uns die Bibel, sieht Gott mich als gerecht an. Als rein, als vollkommen heilig. Weil er Jesus in mir sieht oder mich in Jesus sieht. Offenbarung spricht davon, dass wir bekleidet werden mit den weißen Ländern der Gerechtigkeit. Wir haben Kleidung getauscht mit Jesus. Er hat uns sein heiliges, perfektes, weißes Kleid gegeben und ich habe ihm meine dreckigen Lumpen gegeben. Jesus hat dieses vollkommene Leben für uns gelebt, was wir nicht leben konnten. Nicht nur für meine Sünden bezahlt, das Negative weggenommen, sondern dann wäre ich noch immer nackt vor Gott. Sondern vielmehr hat das vollkommene Leben gelebt, ein sündloses Leben. Und sein Leben wird mir zugerechnet. Ich werde bekleidet mit seinem Leben. Und so darf ich vor dem Vater stehen. Und der Vater sagt, ja, mein Sohn, ich kann Gemeinschaft haben mit ihm. Also wenn du auf das Wort Jesu, was er am Kreuz für uns getan hat, vertraust, dann bist du gerettet. Dann kannst du bestehen vor Gott, dann kannst du eintreten in den Himmel. Unsere Erlösung beruht auf zwei historischen Ereignissen. Das eine, wo Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, unsere Schuld getragen hat und auferstanden ist. Und das zweite Ereignis ist der Tag, an dem ich das persönlich angenommen habe für mich. Und gesagt habe, Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und ich brauche dich. Und ich erkenne, dass ich mir den Himmel nicht verdienen kann. Und ich möchte dich in mein Leben einladen. Komm du jetzt in mein Leben. Und sei du mein Herr und mein Erlöser. Und dann werden wir von neuem geboren durch den Heiligen Geist. Und Gott selbst nimmt in uns Wohnung und verändert unser Leben von innen her. Also, unsere Errettung beruht auf Jesus. 1. Korinther 3,10. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelebt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Paulus sagt uns das Fundament, die Grundlage ist klar. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Dadurch werden wir gerettet. Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen. Aber denn was wir aufbauen auf diesem Fundament, dafür werden wir als Christen belohnt werden. Oder diese Taten, das wird unsere Belohnung bestimmen. Die werden geprüft werden. Und wenn es Heu ist oder Stroh, wird es verbrennen. Es ist unsere Werke, das, was wir tun, wie wir unser Leben leben. Und alles, was wir aus falschen Motiven tun, das wird verbrennen. Wie Jesus gesagt hat, wenn ihr zu den Pharisäern, wenn ihr an den Straßenecken betet, damit ihr von allen gehört werdet, Belohnung ist weg. Ist verbrannt. Aber alles, was wir für ihn tun, dafür werden wir belohnt werden. Im Himmel werden alle glücklich sein. Alle, die in den Himmel kommen, werden glücklich sein. Jesus wird uns nicht böse oder herablassend anschauen, wenn er uns richtet, wenn wir vor ihm stehen. Jesus liebt uns. Und wir sind seine Braut. Und er hat alles gegeben, damit er uns erhalten kann. Jesus wird uns mit Liebe anschauen. Es werden alle glücklich sein im Himmel, aber wir werden unterschiedliche Kapazitäten haben, Fähigkeiten haben, den Himmel zu genießen. Jesus hat davon gesprochen, dass er einen über eine Stadt setzen wird und einen anderen über 10 Städte. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber offensichtlich hat einer eine größere Kapazität, den Himmel zu genießen, als ein anderer. Und die Bibel spricht auch über Kronen, die wir ihm erhalten werden, verschiedene Belohnungen. Vielleicht sagst du mir, ist es wurscht, ob ich reich bin im Himmel, wie viele Städte ich herrschen werde, ob ich Kronen habe oder nicht. Ist mir egal. Ich kann dir eins sicher sagen, es wird dir nicht egal sein dann, wenn du vor Jesus stehst. Und der Paulus wusste das. Der Paulus ist in dem Himmel entrückt worden. Im Korintherbrief lesen wir das. Und er sagt, er hat unbeschreibliche Dinge gesehen, unaussprechliche Dinge gehört. Gesagt, es war so herrlich, ich kann gar nicht drüber reden, mir fehlen die Worte, das Vokabular. Aber als der Paulus zurückkam, hat er mehr denn je gesagt, das Leben ist für mich Christus, das Sterben ist Gewinn. Und er hat gesagt, nur eines zählt, den Lauf vollenden mit Freude und alles für Jesus geben, das zahlt sich aus. Also wir sollen nicht gebunden sein an die Dinge der Welt. Die Dinge der Welt sind okay. Wir können sie genießen mit dem Herrn, aber leben nicht dafür. Gebrauch sie für den Herrn. Paulus hat den Himmel gesehen. Und er sagt uns, leb dafür, lass dich nicht ablenken. Verschwende deine Zeit nicht. Lass dich nicht von falschen Motiven leiten und füll dein Leben mit fleischlichen und bedeutungslosen Dingen. Sondern gieß dein Leben aus als ein Opfer für den Herrn. Es zahlt sich aus. Und ich will, dass mein Leben zählt für die Ewigkeit. Ich möchte in Dinge investieren, die ewig bestehen, in meine Beziehung mit dem Herrn. Seelen für ihn gewinnen. Eben andere Menschen, andere lieben mit der Liebe Gottes. Und dann mich selbst. Und dann ein Werkzeug sein für ihn. Dazu sind wir hier, das ist unsere Bestimmung, dafür sind wir geschaffen worden, in Beziehung mit ihm zu leben. Und wir brauchen das, diese himmlische, ewige Perspektive. Nun müssen wir uns das immer wieder vor Augen halten. Weil wir alle werden manipuliert von klein auf. Von der Schule an wird uns immer vorgehalten, Gott existiert nicht. Das Einzige, was es gibt, ist das Materielle, was wir hier sehen können. Du bist dann irgend so ein aufgewachsenes Bakterium und das einzig Wirkliche ist die materielle Welt. Und drum raff so viel zusammen, was du kriegen kannst. Mach das meiste daraus, liebe dich selbst. Weil wenn du stirbst, ist sowieso alles vorbei und ist alles egal. Das ist, was die Welt uns vorhält, aber das stimmt nicht. Aber wir können so verwickelt werden in diesen Dingen. Das Problem ist, dass die ewigen Dinge unsichtbar sind, wie der Paulus uns sagt. Und damit haben wir Probleme als Menschen. Es ist für uns viel greifbarer, viel einfacher, uns in sichtbare, materielle Dinge zu verwickeln. Also es ist weise, es zahlt sich aus, in ewige Dinge zu investieren. Es zahlt sich aus, damit wir das investieren, was wir sowieso nicht behalten können. Um das zu erhalten, was wir nicht verlieren können. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch mein Job hier. Euch und mir immer wieder vor Augen zu halten. Hey, ewige Perspektive. Das ist dann alles hier. Sondern aufschauen. Auf Gott. Es ist so leicht, es zu vergessen. So leicht, abgelenkt zu werden. Verwickelt zu werden. Nächste Woche schauen wir uns an die Worte des Paulus an diese Ältesten in Ephesus. Und wir können ganz, ganz viel dafür lernen. Wir sind alle Diener für den Herrn. Und wir können viel lernen von dem Paulus, was er uns sagt. Die Hausübung für heute Abend, schaut euch alle in den Spiegel. Und lebt für Jesus. Es zahlt sich aus. Lasst es beten. Herr, wir sagen dir Danke, dass wir dich kennen dürfen. Was für ein Vorrecht ist es, dich zu kennen, den lebendigen und den wahren Gott. Ich danke dir, dass wir nicht Götzen nachlaufen müssen, wie der Rest der Welt. Selbstgeschnitzten Göttern, Herr, oder materiellen Dingen, die letztendlich nicht befriedigen. Dinge, die deinen Platz einnehmen. Herr, wie befreiend es ist, dich anzubeten, den wahren und den lebendigen Gott. Und wie befreiend es ist, zu wissen, dass du uns liebst, Herr, und dass du alles für uns gegeben hast. Du bist so gut, Herr, du bist der beste Herr, den wir haben können. Ich danke dir dafür. Es ist ein Vorrecht, Herr, dir zu dienen. Ein Vorrecht, mit dir zu leben. Ich möchte für alle von uns hier bitten, dass du uns zurüstest für diese nächste Woche, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Herr, bitte zieh uns alle näher zu dir. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Und was du immer noch tust, Herr, jeden Tag. Du bist wirklich treu, du bist gut. Du bist ein wunderbarer Gott. Dafür beten wir dich an. In Jesu Namen.